Es ist ja immer herausfordernd, auch manchmal so Texte zu finden, über die man predigen will. Das ist ganz spannend, wenn man mal so eine Predigtreihe hat, wenn man da mal weiß, so für 4, 5, 6 Sonntage ist klar, was kommt. Aber wenn man so dann nach einem Urlaub, nach Ostern, nach so einer bewegenden Trauerfeier dann steht und überlegt, was ist jetzt eigentlich dran, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und wir haben heute schon sind schon ein bisschen hingeführt worden, auch aufgrund Losung und Lehrtext, wo es dann heißt, dass wir Zuflucht finden in der Not bei ihm. Das geht schon in die Richtung des heutigen Textes. Und auch das Stichwort, dass wir einen Gott haben, der ist der Gott allen Trostes. Auch das wird heute Thema sein. Es geht heute, beschäftigen wir uns mit der Frage, Gemeinschaft mit Gott. Wie komme ich dahin? Und ich möchte zu Beginn gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute wieder zusammen sind, dass wir auf dich hören können. Auch wenn wir heute so einen Text haben, der vielleicht ja ein bisschen herausfordert oder eben auch uns aufzeigt, dass nicht immer alles ja so gut ist wie wir oder so wünschen, wie wir es gerne hätten. Aber er zeigt eben auch, dass du immer dabei bist, egal was kommt. Und wir wollen uns jetzt gerne auf dich konzentrieren, himmlischer Vater. Wir wollen auf dein Wort hören und wir wollen dich bitten, dass du uns begegnest. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Stichwort Gemeinschaft mit Jesus. Wie komme ich dahin zu Jesus? Das ist ja eigentlich ein Wunsch, den wir doch alle irgendwie in uns tragen. Gemeinschaft mit Jesus schon zu Lebzeiten hier auf der Erde, aber eben auch, wenn wir einmal sterben werden, wollen wir die Gemeinschaft mit Jesus haben. Und die Empfänger des ersten Petrusbriefes, die wollten das sicher auch. Und wir haben schon vor 2 Wochen im ersten Petrus gehört, dass diese Menschen in Kleinasien Verfolgte waren. Sie lebten in einer Zeit, wo Nero die Gemeinde hat verfolgen lassen aufs Brutalste. Diese Menschen lebten in einer Umgebung, wo die Heiden das Sagen hatten, in einer heidnischen Umgebung. Und sie waren fern von der Heimat. Und den Menschen in diesen Gemeinden, an denen der Brief ging, denen ging es tatsächlich wirklich nicht gut. Und der Abschnitt von heute, der will eigentlich die Menschen trösten, genauso wie er auch aufzeigt, was eben passieren kann. Aber zuallererst will er trösten. Und wenn wir jetzt diesen Abschnitt hören, dann lade ich euch ein, euch ganz in die Lage hineinzuversetzen, wie das die Menschen vielleicht damals erlebt und gehört haben. Zu hören wie ein Mensch, der vielleicht auch Schwierigkeiten hat. Oder ihr macht euch eben mal ganz bewusst deutlich, wo sind denn die Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe. Ganz jeder persönlich. Und vielleicht diese Worte, die Petrus hier den Gemeinden in Kleinasien schreibt, mal ganz bewusst für euch zu nehmen und sagen, jo, jetzt bin ich mal gespannt, was die Bibel, was hier Petrus zum Thema Trost sagt, genau für mich. Und der Vers setzt eben da an, wo Friedhelm seine Schriftlesung beendet hat. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten. Er wird euch stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielleicht habt ihr es gemerkt anhand der Folie, dass in diesem Text von heute ein innerer Aufbau ist. Im ersten Vers und den beiden letzten Versen, da wird uns eigentlich das Ziel dieses Abschnittes und das Ziel unseres Lebens vor Augen gemalt. Wir werden in der Ewigkeit bei Jesus sein, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und der zweite Gedanke, der letzte Vers, beschreibt hier, was Jesus in der Ewigkeit für uns machen möchte, aber auch schon zu Lebzeiten. Dieser Text ist also eingerahmt mit den Zielen Gottes für unser Leben. Das Leben der Menschen, das Leben für Menschen, die ihm nachfolgen. Und die Verse dazwischen beschreiben uns, was wir auf dem Weg dahin erleben werden und was wir machen sollen. Und das wird im griechischen Text besonders deutlich, denn wir wollen ja die Erhöhung haben, so wie es im ersten Abschnitt, im ersten Vers heißt. Das heißt, wir wollen Geborgenheit, wir wollen Gemeinschaft in Nähe zu Jesus bekommen. Und dann kommt im Griechischen ein kleines Wort, was das beschreibt. Nämlich, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen, indem wir nüchtern sind und wach sind und indem wir fest im Glauben stehen. Bevor wir auf die drei Punkte eingehen, möchte ich aber zuerst nochmal auf den Vers 6 mit euch anschauen, wo es heißt, demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Ich weiß nicht, was ihr bei diesem Satz empfindet. Viele denken vielleicht eher an so eine Situation. Wir sollen uns demütigen, wir sollen uns einem strengen Herrscher ausliefern, unterwürfig auf die Knie fallen, immer den harten Weg gehen. Und umso härter er ist, umso frommer sind wir. Und das führt dann zu einer falsch verstandenen Abhängigkeitssituation. Die Demut wird plötzlich zu einer freien und erzwungenen Selbstunterwerfung. Und eigentlich sprechen wir da auch von falsch verstandener Demut, von falscher Demut. Nur wenn es darum geht, den Eindruck der Demut zu erwecken. Ich bin dem nachgegangen. Der Ausdruck Demut kommt aus dem Althochdeutschen, also der Ausdruck, so wie wir ihn heute verwenden, kommt aus dem Althochdeutschen Dio Mooti. Das bedeutet dienstwillig sein, also eigentlich die Gesinnung zu haben eines Dienenden. Demut im biblischen Sinne kann demnach niemals eine erzwungene und gespielte Unterwerfung sein, sondern ist eine persönlich entwickelte und gewollte Lebenshaltung. Zu wahrer Demut gehört immer auch die freiwillige Entscheidung, der freiwillige Wunsch eines Einzelnen. Und man kann Demut letztlich auch mit Erniedrigung übersetzen. Und weil das so ist, dann kann man eigentlich auch sagen, oder kann bedeutet der Satz, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, er das. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, wahre Demut zeigt sich doch in Jesus, er hat es uns vorgemacht, im Philipperbrief 2, Vers 8, da heißt es, er erniedrigte sich, oder über Klammer, er demütigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Jesus, er hat sich auch für einen Weg entschieden, ein Weg, der hart ist, der schmerzhaft war, aber von Liebe geprägt. Und im Vers vorher heißt es, dass er als Mensch erkannt wurde, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Aber er hat sich als Mensch nicht entschieden, ich gehe diesen harten Weg, weil ich so toll finde zu leiden, sondern er hat gesagt, ich gebe mich als Mensch ganz in die Hände meines Vaters. Ich mache das, was der Vater von mir möchte, dass ich tue. Egal, was kommen wird. Ich gehe den Weg des Vaters. Er hat das gemacht, weil er den Vater liebt und weil er die Menschen liebt, für die er kam. Und er hat sich tatsächlich mit seiner ganzen Art in die Abhängigkeit von Jesus gegeben, in seine bergenden Hände von Gott gegeben. Wenn wir uns so in die starke Hand geben können, die ja nicht nur eine Person tragen kann, dann ist das auch letztlich nichts Bedrohliches. Ich weiß, dass seine starke Hand mich mein Leben lang begleitet. Jesus hat es uns vorgemacht. Er demütigte sich und wir sollen das auch tun. Und aus der Abhängigkeit zu ihm heraus können wir Christen auch einen Weg gehen, der trotz alledem dann auch manchmal untenrum geht, untenrum führt, der manchmal gar nicht so leicht ist. Aber das heißt auch nicht letztlich, dass wir als Christen zu allem immer Ja und Amen sagen müssen. Denn manche Wege, die von anderen von uns fordern, sind vielleicht auch nicht immer die besten. Was für ein Trost, finde ich, für verfolgte Menschen. Und in Philipper 2, Vers 9 heißt es dann, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und in unserem Text heute heißt es, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann kommt dieses Wort in dem, wie das alles geschehen kann. Vielleicht kennt ihr ja noch dieses Lied, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen, ja, dann ist ja alles klar. Ein nicht so ernst gemeintes Lied, aber eigentlich so ein bisschen ein ernster Hintergrund, denn auch wir kennen ja Sorgen. Beziehungsweise möchte ich mal in die Runde fragen, wer von euch kennt denn keine Sorgen? Jetzt bin ich mal gespannt, auf wie viele Hände kommen. Ja, das war eigentlich das zu erwartende Ergebnis. Wir kennen Sorgen. Wir Menschen sind Menschen, wir sorgen uns und das gehört auch zum Leben dazu. Und viele Menschen, die fangen schon früh am Morgen an, beim Aufwachen sich zu sorgen. Manche werden schon früh von finsteren Bedrohungen und Befürchtungen überfallen. Sorgen können zu einer Geisel werden, unsere Lebensfreude und unser seelisches Wohlbefinden extremst stören. Und ich habe überlegt, was sind Sorgen? Sorgen sind Gedanken und Fantasien, die um mögliche Gefahren kreisen. Unsere Sorgen setzen sich zusammen aus der Frage, was wäre wenn, und den daraus resultierenden Katastrophenfantasien. Wir reden uns ein, dass das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses schrecklich wäre und wir dies nicht ertragen können, niemals ertragen können. Und es gibt so schlimme Dinge. Wir malen uns beispielsweise aus, wie es ist, wenn man sich plötzlich mit Kindern zerstreitet. Oder man denkt, wir können die Rente, die wird niemals reichen. Wir malen uns beispielsweise aus, wie wir vor Schmerzen nicht mehr laufen können. Oder wie wir trauern vom Grab unseres Partners oder anderen lieben Menschen stehen und vieles mehr. Und die Folge unserer Sorgen ist das dann, dass wir unser Kopf in ein Kopfkino verwandeln. Dass wir unseren Körper in Angst und Panik versetzen. Unsere Muskeln spannen sich plötzlich an, Atmung und Herzschlag werden beschleunigt. Unser Stoffwechsel verändert sich. Man leidet unter Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeits-, Schlafstörungen, bekommen Magen- und Kopfschmerzen. Bei anderen lässt der Appetit nach, bei anderen nimmt er zu. Und das ist oft eine Folge dessen, dass wir uns sorgen. Und ich habe überlegt, über was sorgen sich denn die Deutschen? Eine Grafik, die ich bei Wikipedia gefunden habe. Viele machen sich große Sorgen, dass sich ihre finanzielle Lage verschlimmert. Andere machen sich Sorgen, dass ihre Gesundheit irgendwann nicht mehr mitspielt. Andere haben Angst, dass sie irgendwie die Arbeit verlieren könnten, was natürlich auch mit finanziellen Problemen einhergeht. Oder dass sich manches verändert, wo man nicht mehr mitgehen kann. Wenn ich manchmal vergleiche, ich habe ja schon recht ältere Damen kennengelernt. Meiner ersten Dienststelle hatte ich eine Frau, die war 104. Wenn ich mir überlege, was vor 104 Jahren technisch möglich war und was heute möglich ist, dann kann ich wirklich glauben, dass für manche dieser Vorsprung oder das, was da entstanden ist, Angst machen kann. Und dann natürlich heutzutage immer mehr. Ich denke mal, dass die Grafik an der Stelle auch nicht mehr aktuell ist. Die Angst, dass man bei einem Terroranschlag verletzt, verwundet oder sogar getötet werden kann. Schlimme Sorgen, wovor die Deutschen sich sorgen. Und dann eine weitere Studie, die ich gelesen habe, ist diese. 40% unserer Sorgen werden niemals wahr. 30% unserer Sorgen betreffen eigentlich das, was schon war, die Vergangenheit. 12% unserer Sorgen sind überflüssige Sorgen über unsere Gesundheit. 10% unserer Sorgen sind bedeutungslose Kleinigkeiten. Und 8% unserer Sorgen sind wahrhaftige Sorgen und Bedenken. Neigst du auch zum Sorgen? oder die dir Sorgen machen. Ein kleiner Sorgentest. Je mehr du Fragen, je mehr du folgende Feststellungen zustimmen kannst, umso mehr sind vielleicht auch die Sorgen etwas für dich oder ein Problem für dich. Die erste Frage: Du kannst schlecht einschlafen und grübelst im Bett. Oder du bist angespannt, du leidest unter Konzentrationsstörungen. Du denkst immer an das Schlimmste. Du denkst, ich muss mir um meine Zukunft Sorgen machen, sonst bin ich verantwortungslos und leichtfertig. Du lebst in Gedanken immer in der Zukunft und kannst dich nicht am Hier und Jetzt erfreuen. Du kannst schlecht abschalten. Du bist nicht spontan und willst alles vorab planen. Du gehst immer auf Nummer sicher und lehnst das Risiko ab. Du hast wenig Vertrauen in deine Fähigkeiten. Du fühlst dich nach dem Aufwachen erschlagen und erschöpft. Oder du würdest am liebsten morgens gar nicht aufstehen, weil dir das Leben viel zu anstrengend erscheint. Ich weiß nicht, wie viel du damit Ja beantwortest. Aber Sorgen, das ändert nicht die Vergangenheit. Sorgen können auch nicht unsere Zukunft kontrollieren. Und die Bibel sagt dazu: Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Ja, Sorgen, die bringen höchstens unser Hier und Jetzt durcheinander. Wir verlieren Kraft und wir verlieren Energie und unsere Kreativität. Und deshalb sagt Gott: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie viel Prozent meint denn alle? Kleiner Tipp so, was würdet ihr sagen? Alle bedeutet eigentlich 100%. Alle Sorgen dürfen wir ihm abgeben. Und die Bibel dürfen wir ernst nehmen. Das, was Jesus uns durch sein Wort sagt, dürfen wir ernst nehmen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In Psalm 55 heißt es, Vers 3, wirf deine Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ja, diese starke Hand, die sorgt für uns. Nicht immer vielleicht so, wie wir es gerade uns jetzt ausmalen und wünschen, aber er sorgt für uns. Und ich finde das einen großen Trost. Und er sorgt sich nicht nur für die 8% der Sorgen, wie es hier war, die 8%, die wirklich eintreffen, sondern er sorgt sich auch um die 40% unserer Sorgen, die noch nicht mal wahr werden. In Matthäus heißt es: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung, der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Seid ihr das, viel mehr als Vögel? Ja, das seid ihr, das bin ich, das bist du. Wir sind viel mehr als Vögel und unser Vater wird uns helfen und versorgen. Und ihr seid es und deshalb begebt euch mit euren Sorgen in seine Hände, in seine starke Hand. Bringt euch in seine Nähe, macht euch bewusst, er hat dein Leben in der Hand. Selbst das, was für uns schlimm zu sein scheint, kann er sogar noch in Gutes verändern. Dazu eine Geschichte. Ein Mann überlebt als einziger ein Schiffsunglück. Er wurde an den Strand einer einsamen Insel gespült. Er betete inbrunstig, dass er gerettet wird aus seiner Lage. Er suchte täglich den Horizont ab und hoffte auf ein kleines Hoffnungszeichen. Als sie nach Tagen nichts tat, da baute er sich aus Treibholz eine kleine Hütte als Schutz für das Wetter. An einem Tag suchte er auf der Insel nach etwas Essbarem und Trinkwasser. Da sah er plötzlich dicke Rauchwolken am Himmel. Er lief zu seiner Hütte und sah sie in Flammen. Er war entsetzt, er war wütend auf Gott. Warum kannst du das zulassen? Warum hast du mir das angetan? Und über sein Nachdenken und sich Sorgen, da schlief er tatsächlich ein. Am nächsten Morgen wurde er durch eine Sirene eines nahenden Schiffes geweckt. Es kam, um ihn zu bergen. Auf dem Schiff fragte der Mann den Kapitän: Woher wusstest du von mir? Daraufhin sagte der Kapitän: Wir sahen die Rauchzeichen. Rauchzeichen der Gnade Gottes. Rauchzeichen der Liebe Gottes. Er kann manches Schlimme auch in Positives verwandeln. Und ich lade euch ein, euch immer wieder darin zu üben, die Sorgen loszulassen. Das ist auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, jetzt zu sagen, so, heute lasse ich meine Sorgen los. Das ist ein Prozess, den wir lernen müssen. Wie man das machen kann, da gibt es verschiedene Varianten. Ein kleiner Tipp, den ich auch schon gemacht habe, schreibe die Sorgen auf, lege sie in die Bibel und übergib die Sorgen Gott in einem Gebet. Dieses Gebet darfst du nicht nur einmal sprechen, das darfst du auch zwei-, dreimal oder mehrmals sprechen, täglich wiederholen, weil Gott sich auch bitten lässt. Und wenn Gott dann gehandelt hat, dann hak's ab. Dann mach einen Haken hinter diese Sorgen und spreche ein Dankgebet. Und wir werden merken, dass Gott in unserem Leben viele Dinge verändert, wo wir vielleicht uns tatsächlich mal Sorgen gemacht haben. Manches hat man auch schon wieder vergessen. Aber Gott ist der, der handelt. Gott ist der, der uns hilft, der uns Mut macht, der uns im Alltag einfach zur Seite steht. Sorgen abzugeben. Somit demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Und dann heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der zweite Gedanke ist das nüchterne Wachen. Was heißt denn das? Nüchtern versteht sich hier als eigentlich ein Warnruf mit einem klaren, ruhigen und kühlen Kopf, der Dinge ins Auge sehen. Keine unnötige Gefühlsduselei, sondern ein Schauen auch auf die Fakten. Vielleicht hilft das ja auch schon, wenn du weißt, ja, 8% unserer Sorgen sind tatsächlich das, was wahr sein könnte oder was wahr wird. Vieles von dem anderen trifft ja gar nicht ein oder ist eben gar nicht so schlimm. Auf die Fakten schauen, das nüchterne Wachen. Das gilt für die göttlichen, aber auch, und das gilt eben für unsere Realität, das gilt aber auch für die göttliche Realität und auch für die satanische Realität. Diese Mahnung, die finden wir nämlich ganz oft im Zusammenhang mit der Endzeit und in der Endzeit leben wir. Das Wachen bezeichnet die Konzentration auf mögliche Gefahren, die uns tatsächlich drohen. Und die Konzentration auf die Möglichkeiten Gottes, denn er kann die Gefahren auch abwehren. Und wachen sollen wir, denn ein Schläfer, der merkt nicht, was um uns herum alles geschieht. Wachen heißt Acht haben auf Anzeichen von Gefahr für das geistliche Leben der Gemeinde und jedes Einzelnen. Es geht darum, die endzeitlichen Verführungsmächte zu erkennen. Und die Verführungsmächte, die werden sogar benannt. Hier ist die Rede vom Widersacher. Er wird auch Teufel genannt. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und er ist es, der die Gotteskinder auf die Probe stellen will. Ich denke da zum Beispiel an Hiob. Und er ist es auch, der den Glauben der Gotteskinder zerstören will. Er, der schamlos lügt und den Menschen einredet, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. So hat das alles begonnen. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und vom Teufel heißt es, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe. Ich war mal mit meiner Familie, oder wir waren mal im Heidelberger Zoo. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Da haben die Löwen zu fressen bekommen. Und kurz nach der Fütterung, nachdem jeder sein Fleisch hat, ging es plötzlich los. Der eine war fertig, der andere noch nicht. Und da sind die aufeinander los. Die haben sich angebrüllt in einer Lautstärke. Meine Kinder sind dann raus, die haben Angst bekommen. Johanna weiß es wahrscheinlich nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Aber das war eine Lautstärke, die ich in der freien Wildbahn definitiv nicht hören will, wenn da so ein brüllender Löwe umhergeht. Aber der Löwe, der brüllt. Der Löwe, der Teufel, der sucht, wen er verschlingen kann. Und ihr Lieben, suchen ist etwas Aktives. Der wartet eben nicht, bis wir einmal plötzlich schwach werden, sondern er sorgt auch dafür, dass wir schwach werden. Und er benutzt unsere Schwachstellen, um genau dort zuzuschlagen. Der Teufel versucht uns Menschen. Und was könnte das sein? Zum einen sind es sicher die Sorgen. Für manchen ist ein großes Thema der Sexualität. Da sage ich Internet, Zeitschriften, Fernsehen und vieles mehr. Manchen packt er dann, wenn die Krankheit einen Menschen plagt. Andere haben Probleme mit ihrem Selbstwert oder mit dem Wert, den sie eigentlich vor Gott haben könnten und sollten. Bei manchen ist es der Zweifel, der an einem nagt, wo plötzlich Gott so nach und nach hineinkommt. Sünde im Allgemeinen ist etwas, wo der Teufel greift. Neid, Zorn, Eifersucht, Geiz. Wir haben einen riesen Katalog von Dingen, wo der Teufel uns beeinflussen möchte. Und das alles wird unserem heutigen Text mit Leiden überschrieben. Und das gilt nicht nur für verfolgte Christen von damals, sondern das gilt auch uns heute noch. Der Teufel sorgt dafür und möchte, dass wir leiden. Und sein Ziel ist es, den Glauben der Menschen zu zerstören. Also gerade eben in schwierigen Zeiten ist besondere Wachsamkeit nötig. Und der Text von heute, der will uns ermutigen, dran zu bleiben. Wir sollen eben nüchtern sein und wachsam, aber eben nicht nur. Wir sollen dem Teufel fest im Glauben an Jesus Christus auch widerstehen. Da wird etwas von uns erwartet, von uns was Aktives. Der dritte Gedanke, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Wie sollen wir widerstehen? Indem wir eben zuallererst den Schutz bei Gott suchen und uns in seine Nähe begeben. Dass wir die Geborgenheit bei ihm suchen. Und wenn wir in seiner Nähe sind, dann hat der Versucher, der da am Kreuz verloren hat, keine Chancen. Leider aber trifft der Teufel eben oft dann auf, wenn unsere Beziehung zu Gott eben nicht so standfest ist. Dann, wenn Leiden, Sünden, Zweifel mich von Gott trennen. Und da gilt es, aktiv zu werden, von den Angriffen des Bösen zu fliehen. Ich erinnere da an die Geschichte von Josef, der ja im Haus des Potiphars gearbeitet hat und wo die Frau des Potiphars ein Auge auf ihn geworfen hat. Und das hat sie auch ganz deutlich ihm Offerten gemacht, auf gut Deutsch, komm in mein Bett. Und er hat immer gesagt, warum soll ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das war seine Reaktion, aber das hat der Frau nicht gereicht. Irgendwann war Josef in der Kammer und die Frau hat ihn rufen lassen, die Frau von Potiphar, und dann wollte sie ihn wirklich ins Bett zerren und greift ihm. Und Josef macht das Einzige damals, was möglich war, er flieht und die hat sogar noch den Rockzipfel oder den Rock von ihm in der Hand. Er ist geflüchtet gegenüber dieser Versuchung. Vermutlich hätte er das vielleicht sogar ganz gerne gemacht. Er war ja Sklave, er war nicht so viel mit Frauen und hat vielleicht auch da Sehnsüchte gehabt. Und genau da greift dann plötzlich der Teufel und er flieht. Fliehen kann bedeuten, dass wir uns vor Gott werfen, die Sünden benennen und die Sünden bekennen. Und dann vergibt er uns. Wenn dann die Beziehung auch zu Gott wieder im Reinen ist, dann können wir auch ganz aktiv im Glauben an die Probleme gehen, die auch der Durcheinanderbringer verursacht hat. Mit dem Vertrauen auf Gott können wir dann auch bewusst Widerstand leisten gegen den Feind. Und zu guter Letzt noch ein Trost, den der Text beinhaltet, dass nicht nur wir diese Probleme haben, sondern alle, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist vielleicht ein schwacher Trost, ich weiß es nicht. Aber wenn ich weiß, die Christen damals haben so einen Vers bekommen. Wir bekommen heute so einen Vers. Und die Christen überhaupt bekommen so einen Vers, weil wir doch alle in dieser Situation stehen, dass wir ja in einer Situation sind, wo der Teufel uns versucht, wo Gott uns halten will. Das ist ein Kampf, den wir erleben. Und das ist ein Trost, dass ich weiß, oh, ich bin's nicht alleine. Und was für Möglichkeiten haben wir auch als Gemeinde, als Christen untereinander, dass ich hier vorstehen kann und sagen kann, ich pack's gerade nicht, betet für mich. Dass ich hier miteinander teilen kann, man muss nicht von hier vorne, man kann auch jemandem, dem man vertraut, in einem 1-zu-1-Gespräch das sagen. Aber es ist so wichtig, dass wir da auch miteinander unterwegs sind. Dass so auch Gemeinschaft hier deutlich wird, dass wir wissen, wir sind alle auch in einer Schwachheit unterwegs und brauchen eben auch einander und brauchen das Gebet füreinander. Wir wissen, wir sind nicht alleine unterwegs. Und wenn ich das weiß, dass nicht nur ich zu kämpfen habe, dann werde ich auch barmherziger mit meinem Gegenüber. Dann hilft das mir. Und wir sehen, Gott verspricht uns als Christen keine heile Welt. Im Gegenteil. Vielleicht ist das für uns manchmal noch schlimmer und vielleicht ist das für dich jetzt auch eine schlimme Nachricht. Aber die Schuld liegt nicht bei Gott, sondern bei den Menschen, die sich gegen den Willen Gottes gestellt haben. Wir leben in einer von Gott abgewandten Welt, in einer gefallenen Welt. Und dort haben wir es eben auch mit Schwierigkeiten zu tun, mit Leiden und mit Nöten. Aber Paulus, er konnte mit einem Pfahl im Fleisch leben und dennoch Gottes Reich verkündigen. Gebt euch in die starke Hand von Gott. Er hilft uns durch diese Zeit, die im Vergleich zur Ewigkeit nur kurz ist. Er hilft uns hindurch, verheißt aber auch seine Gegenwart und die Gemeinschaft mit ihm, die jetzt real ist, die wir jetzt erleben können und die über den Tod hinausgeht. Wenn wir jetzt Jesus kennen und lieben, dann wird es so sein, dass wir schon jetzt und in der Ewigkeit aufgerichtet werden. Wir werden gestärkt. Wir werden gekräftigt. Wir werden fest in Gott verwurzelt und gegründet. Und dann ist die Gemeinschaft mit Jesus, das ist dann Gemeinschaft mit Jesus in seiner leiblichen Gegenwart. Das wird dann sein, wenn wir mal bei ihm sein. Dann haben wir das in Vollendung. Und somit wird der Text eingerahmt mit der Erhöhung durch Jesus, die wir erleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, die wir erleben, wenn wir zu ihm Ja gesagt haben, die wir erleben, ja, wenn wir Kinder Gottes sind und mit dem Vater und Vater und Kind eines Vaters, der im Himmel ist, sind. Und dann werden wir die Ewigkeit bei ihm erleben. Und ihm, heißt es dann im letzten Vers, ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.